ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Milena Fessmann.
Hallo und herzlich willkommen. Was erwartet Sie in der ersten Stunde von unserem Filmmagazin? Wir reden über Was haben wir gelacht? Ein Dokumentarfilm, ganz aktuell im Kino, über eine Graphic Novel, über Steven Spielberg. Wir reden über Musik aus der Region von Santiago de Compostela, also über einen Film natürlich zu dieser Musik. Ein Spielfilm, muss man sagen. Und natürlich reden wir auch über die Odyssee. Aber wie fasst man eine 2000 Jahre alte Geschichte in einer Minute zusammen?
Odysseus.
Telemachus.
Penelope.
Antinous.
Odysseus.
Athena.
Telemachus.
Calypso.
Penelope.
Menelaus.
And Helen of Troy.
Odyssey.
Odyssey.
After the Iliad.
Hit a nose.
Won the war.
Yeah, I'm serious.
Odyssey.
Odyssey.
Pitching for Ithaca.
Get past the Peloponnesian Peninsula.
Odyssey.
Odyssey.
Mediterranean.
Psych out of Cyclops.
And crater his cranium.
Circeus.
Cursing the
men into bacon bits.
Gotta go.
On the road.
Head to where Hades is.
Odysseus.
Athena.
Telemachus.
Calypso.
Penelope.
Menelaus.
And Helen of Troy.
He could be Homer.
The way we go over.
The story in 6 feet.
Pull it, examine it.
Call it whatever.
So long as it's this beat.
Sirens on
sirens and suitors on suitors.
And Zilla.
Charybdis.
Don't munch on the moors.
But Helen.
Athena.
A helpful.
And generous.
Help me get home.
To defeat that.
Antinous.
Tell me, oh.
Muse of that
hero who's
traveled so
far and so wide and his
life came
unraveled and.
Tell me, oh.
Muse of that
hero who's
gotta be
tired as hell.
All because of
the Odyssey.
Odysseus.
The Odyssey.
Telemachus.
The Odyssey.
Penelope.
The Odyssey.
Antinous.
The Odyssey.
Odysseus.
Telemachus.
Odyssey.
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 The Odyssey.
Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron und alle anderen auch bei Jimmy Fallon in der Tonight Show zusammengefasst. Eine sehr lange Geschichte, die bei Christopher Nolan, der Film ist ja gerade ins Kino gekommen, natürlich nicht eine Minute dauert, sondern 3 Stunden, in denen sich der Held Odysseus auf eine 10-jährige Reise begibt. Zurück zu Frau und Sohn, zurück in die Heimat und zurück nach Ithaka. Ich spreche jetzt über den Film, der ja seit Donnerstag im Kino ist, mit Katja Nikodemus. Hallo Katja.
Hallo Milena.
Odysseus wird gespielt von Matt Damon. Welchen Heldentypus verkörpert der? Wie wirkt der? Man kennt ihn ja aus Good Will Hunting, aus Born Identity und vielen anderen Filmen. Wie wirkt er in dieser 2000 Jahre alten Geschichte?
Ich finde, er spielt erstmal einen Odysseus, der ziemlich zwielichtig und undurchschaubar ist. Das liegt natürlich auch an seinem Bart. Matt Damon trägt im Film einen Bart, der immer länger und immer weißer wird und immer fluseliger. Und am Schluss erkennt man eigentlich seine Züge kaum noch. Und dieser Odysseus, daran lässt natürlich Nolan keinen Zweifel, ist ein leidenschaftlicher Krieger und Eroberer, aber eben auch ein Gebrochener, also ein Heimatloser, ein verlorener Mensch. Das ist jetzt auch keine Neuinterpretation. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass es teilweise so gesehen wird, denn er weint ja auch in Homers Originaltext an mehreren Stellen und ist verzweifelt. Und Christopher Nolan schickt jetzt diesen Helden durch die Stationen und Prüfungen, die wir aus der Odyssee kennen, der menschenfressende Zyklop, die Zauberin Kirke, die Nymphe Kalypso, die Odysseus jahrelang auf ihrer Insel festhält. Und das Enttäuschende für mich war, jede dieser Situationen sieht auf relativ realistische Weise so aus, wie man sie sich so vorstellt. Und auch die IMAX-Bilder ändern daran nichts. Ich hatte auch das Gefühl, dass einige Kapitel so ein ähnliches Licht haben, auch in den Innenräumen, immer dieselben entsättigten dunklen Farben. Und daran kann leider auch ein toller Schauspieler wie Matt Damon nichts ändern.
Also ich muss gestehen, mich hat er dann doch berührt. Also immer wenn ich jetzt an den Film zurückdenke, denke ich tatsächlich vor allem an Matt Damon. Andere fand ich da eher schwächer, also zum Beispiel Tom Holland. Aber ob mit Bart oder ohne, du hast natürlich recht, er wird tatsächlich immer länger und immer länger und immer länger. Und er sieht ein bisschen aus wie Rübezahl oder so, zumindest stelle ich mir Rübezahl vor. Aber ich finde, er macht das ganz gut. Du hast es auch schon gesagt, die Odyssee ist ja an sich schon eine brutale und grausame Geschichte. Sie beginnt nach dem Trojanischen Krieg und es hört ja eigentlich gar nicht auf. Ne? Es gibt immer weitere Kämpfe, es gibt immer mehr Gewalt, es gibt Horror wie durch Polyphemus. Wie geht der Nolan mit dem Krieg und der Gewalt um? Und gibt es Bezüge zu heute oder beziehungsweise macht er die bewusst, diese Bezüge?
Also natürlich spielen ja Krieg und Gewalt eine große Rolle, darum geht es ja. Und die Schwertkämpfe zum Beispiel fand ich super choreografiert, die Einzelduelle. Und die Gewalt, dafür war ich übrigens auch sehr dankbar, die ist ja auch nicht übermäßig ausgestellt. Es gibt jetzt keine abgehackten Finger oder Köpfe, und auch keine Blutfontänen. Und ja, am Ende gibt es eine Sequenz, die fand ich eben auch interessant, gerade wenn wir von der Figur von Matt Damon sprechen. Da sehen wir den Überfall auf Troja aus Odysseus Perspektive, also das Gemetzel, die wahllose Gewalt an Männern, Frauen und Kindern und das Niederbrennen einer Stadt. Und wir sehen eben, dass Athene, das ist die von Zendaya gespielte Beschützerin von Odysseus, die ihn eigentlich auf der ganzen Reise begleitet und berät, dass die in Wahrheit der Geist einer jungen Frau ist, die in Troja letztlich von seinen Männern abgeschlachtet wurde. Das heißt, der Geist seines schlechten Gewissens begleitet ihn auf dieser Reise. Aber zur Gegenwart hin öffnet sich der Film für mich durch seine Gewaltkritik eigentlich nicht. Was wir sehen, ist dann eine im heutigen Blick leicht aufgemischte Antike in einem, finde ich, eher konventionellen Sandalenfilm.
Der Film ist ja eine Starparade. Wir haben sie am Anfang in dem Rap schon gehört. Also Matt Damon gibt es, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Travis Scott. Da gab es auch große Diskussionen darüber, ob der mitspielen darf. Also viele, viele Leute dabei. Wie fügen die sich denn ein? Also die Gefahr beim Sandalen oder beim griechischen Film ist ja immer, dass das so ein bisschen albern wirkt. Ich denke da an Troja und Brad Pitt. Wie fügen die sich hier ein? Passt das?
Also auf Matt Damon können wir beide uns ja jetzt schon einigen, dass der irgendwie interessant zwielichtig ist. Und das Interessanteste an Nolans Odyssee finde ich wirklich, wie unterschiedlich sich die Physiognomie oder der Habitus oder die Spielweise der Darsteller in die Antike einfügt oder eben nicht. Und herausragend war für mich Anne Hathaway in der Rolle von Odysseus' Gattin Penelope. Die hat so eine fiebrige Verzweiflung, eine Wut, eine angespannte Ungeduld, wenn sie da vor den Freiern gedrängt wird, in Odysseus' Abwesenheit, die wollen sie zur Heirat drängen. Und in diesem Körper von Anne Hathaway, fand ich, da sind wirklich 10 Jahre Warten eingeschrieben. Tom Holland wiederum, den wir aus Spider-Man kennen, der funktioniert für mich überhaupt nicht in der Rolle von Penelopes und Odysseus' Sohn Telemachos. Für mich sah der aus wie so ein Jüngelchen mit Spielzeugschwert, das beim Karneval Krieger spielt. Und die arme Charlize Theron, fand ich, die überzeugt wirklich nicht. Die tat mir fast ein bisschen leid als Inselherrscherin Kalypso, die dann den schiffbrüchigen Odysseus bei sich festhält. Wenn die da mit weißem Gewand durch das Meerwasser warten muss, da sieht sie ein bisschen aus wie ein Bond-Girl aus den 60ern, das am Strand vergessen wurde. Also die fand ich wirklich ein bisschen unfreiwillig komisch.
Stimmt dir total zu. Ehrlich gesagt musste ich an Buderek denken bei Charlize Theron. Ich finde, das passt auch ganz gut. Und ich fand auch Tom Holland tatsächlich, die Figur ist so undefiniert. Ja, der ist ja doch deutlich nicht 17, sondern älter. Und man fragt sich, irgendwie hat er Kampftraining und dann
wohnst
kämpft
du immer
er
noch zu Hause?
Genau. Und er kämpft, irgendwie hat Kampftraining, aber dann kämpft er die ganze Zeit doch nicht und alle schützen ihn. Also komplex. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, hat sich Christopher Nolan an diesem Stoff verhoben oder hat er es gut über die Meere gesegelt?
Na, ich finde, er hat den Wagenheber vielleicht ein bisschen zu tief abgesetzt an diesem großen, schweren Karren oder Stoff. Ich meine, der Film dauert 3 Stunden, aber er geht nicht so richtig los. Für mich fehlt ein wirklicher Zugriff oder eine Vision oder ein Spirit für diese Odyssee. Eben der Rap, den wir vorhin gehört haben, dieser Vibe, der hätte dem Film vielleicht mit einer radikalen Modernisierung echt gut getan.
Ja, und ehrlich gesagt, Humor ist ja jetzt auch nicht so das allergrößte Ding für Christopher Nolan. Ne? Das hätte dem Film vielleicht auch ganz gut getan. Katja Nikodemus über die Odyssee, ich danke dir sehr. Dachte ich, jetzt habe ich bestimmt ein Bild parat, um in dem Schifferbild zu bleiben, aber leider fällt mir jetzt gerade nichts ein. Komm gut durch den Tag. Tschüss.
Du auch, danke.
Wenn es in ganz Europa so richtig heiß ist, dann sehnt man sich nach einem kühlen Ort am Meer, so wie zum Beispiel in Galizien im Nordwesten Spaniens. Eine grüne Landschaft mit viel Regen, Nebel, wo auch im Sommer die Temperaturen angenehm kühl bleiben. Diese Region um Santiago de Compostela hat eine ganz besondere Kultur. Die Musik wird nämlich besonders von Dudelsack und keltisch anmutenden Rhythmen geprägt. Hierhin führt der Film So klingt das Leben, der am Donnerstag in den deutschen Kinos gestartet ist. Der spanische Originaltitel heißt Rondar. Herzlich willkommen, Wolfgang Martin Hamdorf.
Ja, herzlich willkommen.
Was bedeutet denn Rondallas?
Rondallas ist eine ganz besondere Form der Volksmusik in Galizien. Und das sind so richtig große musikalische Wettbewerbe zwischen einzelnen Dörfern. Dann wird dann ein ganzes Orchester zusammengestellt mit Bläsern, Streichern, eben Dudelsäcke, die du schon erwähnt hast. Und dann ziehen die Uniformen des 19. Jahrhunderts an und regionale Fahnen und treten halt im Wettbewerb dann gegeneinander an. Und das findet in so riesigen Sporthallen statt und ist für die Dörfer ganz extrem wichtig.
So klingt das Leben, spielt ja in einem kleinen Fischerdorf. Was passiert denn da?
Na gut, das sind Leute, die leben da wirklich noch vom Fischfang, vom Fang von Meeresfrüchten. Und das sind aber auch Dörfer, die immer ganz tragische Geschichten haben, die eben mit dieser ziemlich wilden Küste und diesem sehr, sehr starken Seegang auch zu tun haben. Da sind vor 2 Jahren eben 6 Männer gestorben bei einem Schiffsunglück und die ganzen Familien und das Dorf ist traumatisiert seit dieser Zeit. 2 Männer haben überlebt und einer von denen versucht jetzt quasi diesen Rondallas-Wettbewerb wieder zu aktivieren in dem Dorf. Und der Film erzählt dann wirklich auch sehr schön, wie aus Depression und diesen ja, ganz schlechten musikalischen Anfängen dann auch ganz was Großartiges entsteht und was auch über diesen Ron Weyers Mainstream hinausgeht. Und man muss jetzt sagen, es ist ein ganz, ganz großartiges Ensemble, was zum Teil auch aus dem Dorf stammt. Also der Cast ist 100% galizisch, aus Profis und Laien. Und der Film erzählt das eben mit sehr, sehr viel Humor auch, aber eben auch sehr tragisch. Und das ist ganz typisch für diesen Regisseur, für Daniel Sanchez Arévalo.
Was ist denn das für ein Regisseur?
Also der ist in Deutschland ist er kein Unbekannter. Der hat seine ersten beiden Filme, Dunkelblau, Fast Schwarz und Gordos, die gewichtigen, die hat er 2006, 2009 in den Kinos gemacht. Und was eigentlich sehr typisch für ihn ist, er macht Tragikomödien und Familiendramen mit sehr viel Humor, schwarzem Humor, die eben auch sehr viel über die spanische Gesellschaft erzählen. Und er hat selber zwischendrin auch noch einen Roman veröffentlicht, der auch in Deutschland unter das Flüstern der Insel erschienen ist. Und Ron Weyers, so klingt das Leben, ist jetzt die Rückkehr zum Kino, seine Rückkehr zum Kino. Und da hat er eben sehr, sehr menschliche Protagonisten drin, die eben auch sehr schrullig sein können, wie das junge Liebespaar, das nie zusammenkommt, oder diese Zwillinge in dem Film, zwei Polizisten, die seit Jahren zusammen Streife fahren, zusammen wohnen und jeder für sich eigentlich mal unabhängig sein will. Also sehr menschliche Figuren mit allen Ecken und Kanten. Aber so klingt das Leben ist eigentlich, wenn man im Vergleich mit seinen früheren Filmen, also wirklich ein riesiger Ensemblefilm, weil ein ganzes Dorf mitspielt. Wobei er selber sagt, also Daniel Sanchez Arévalo, dass er sein Rezept auch mit den Jahren immer mehr verbessert hat.
Mi máxima ambición es mejorar el arte de mezclar comedia y drama.
Mein Ehrgeiz ist, in der Verbindung aus Drama und Komödie immer besser zu werden. Ich mag diese Mischung als Zuschauer und auch als Filmemacher. Ron Dallas ist da, glaube ich, ganz gut gelungen. Fast all meine Filme haben ja so einen sehr dramatisch-tragischen Ausgangspunkt und über die Figuren versuche ich, etwas Licht in den Film zu bringen. Wenn man eine gute Geschichte mit guten Figuren hat, dann wirkt das auch ganz natürlich.
Eso va a salir de manera natural.
Der spanische Regisseur Daniel Sanchez Arévalo über seinen Film So klingt das Leben, über eine Dorfgemeinschaft, die ihre tiefe Trauer durch Musik überwinden kann. Sehr schönes Thema. Und was für ein Gefühl hinterlässt denn der Film?
Also es ist sehr, sehr angenehm. Es ist eben, man spürt am Anfang diese Trauer und es ist sehr schön in dem Film, wie sie wirklich die einzelnen Protagonisten ganz langsam öffnen, wieder beginnen zu leben. Und für den Regisseur selbst, für Daniel Sanchez Arévalo, ist dieses Dorf mit seiner Lähmung und der tiefen Trauer hat durchaus auch eine Parallele zur gesamten Gesellschaft während der Corona-Pandemie.
In diesen Momenten der Lähmung hat mich das Schreiben tatsächlich gerettet. Also etwas Künstlerisches zu schaffen und ich spürte eine große Erleichterung. Darum geht es in Ron Dallas, um diese Erleichterung, die an Musik, Kultur und ein gemeinsames Projekt verschaffen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich in tragischen Momenten nicht lähmen zu lassen.
Der spanische Regisseur Daniel Sanchez Arévalo über seinen Film So klingt das Leben, der seit Donnerstag in den Kinos läuft. Gesehen hat ihn Wolfgang Martin Hamdorf. Vielen Dank und einen schönen Sonntag. Ja. Und einen Samstag auch natürlich. Tschüss.
Okay, tschüss.
Tschüss. Und jetzt sprechen wir über einen Dokumentarfilm, bei dem habe ich Musikrechte geklärt und halte mich von deswegen jetzt inhaltlich komplett raus und übergebe somit an Anke.
Du hast
das Wort, genau. Es geht um Was haben wir gelacht? Das ist ja eine Redewendung, die meist ironisch verwendet wird. Und zwar dann, wenn ein Witz, ein Gag alles andere ist als komisch, sondern vielmehr peinlich, unangenehm oder sogar ärgerlich. Was haben wir gelacht? Das ist ein Dokumentarfilm von Eva Müller und Isabel Schneider, der sich mit dem deutschen Fernsehhumor in den 90er Jahren auseinandersetzt. Also in den 1990er Jahren, und der sich fragt, wer die Macht über die Lacher hat. Warum Humor so lange eine Männerdomäne war. Und fünf Pionierinnen der Comedy erinnern sich. Das sind Hella von Sinnen, Maren Kreumann, Bettina Böttinger, Esther Schweins und Gabi Köster. Und du, Anke, erinnerst du dich eigentlich auch, über was die Damen da reden, beziehungsweise was du, über was du gelacht hast im Fernsehen in den 90ern?
Ich war schockiert über das, worüber wir gelacht wurden. Ich war schockiert, als ich jetzt im Film gesehen habe, über den Zustand des deutschen Lachens in dieser Zeit. Und zwar arbeitet der Film immer viel mit Ausschnitten aus den damaligen Shows. Ne? Viel Wetten, das, Thomas Gottschalk. Und du kriegst mit, das war der totale Grabscher. Und hat immer wieder Frauen ans Knie gefasst und hat dann aber auch gleichzeitig, Männerwitze gerissen dabei. Und du fragst dich, wenn du diese Ausschnitte siehst, warum sind das eigentlich in den 90er Jahren alles nur Männer gewesen? Warum waren Frauen die schöne Assistentin oder dann Objekt für schlüpfrige Witze? Also Harald Martenstein zum Beispiel, ach, sagt er, nach 10 Uhr, da dürfen wir jetzt Worte wie Möpse benutzen und holt dann ein Busen raus und quietscht daraus. Ja, was habe ich
schöner
gesagt?
Harald Martenstein.
Und freut sich darüber. Und man sieht die ganze Zeit die Reaktion dieser 5 Entertainerinnen darauf. Und die fangen dann zu erzählen, wie sie versucht haben, dagegen vorzugehen. Und ich muss nur einfach sagen, es geht einfach darum, nachzuzeigen mit diesen Ausschnitten, mit diesem Film, wie das Lachen sich in Deutschland dank dieser Frauen erweitert hat.
Wie geht denn der Film sein Thema an? Oder wie arbeitet er durch diese eher sehr fast schon traurige Geschichte, muss man ja sagen, wie arbeitet er die auf?
Ja, ich finde das eine ganz gute Machart. Also diese 5 Frauen sitzen nicht zusammen, sondern sie sitzen in einer Art Schutzraum und kriegen dann diese Ausschnitte nochmal gezeigt. Man sieht ihre Reaktion darauf, man hört sie, wie sie das kommentieren, die ganzen Erinnerungen. Und sie ergänzen sich eben. Und ich finde das so ganz schön. Erst am Anfang schreiben sie mal so ihren Namen. Sie stellen sich alle anders vor. Also zum Beispiel Gabi Köster sagt, dass sie eine Chaotologin ist. Fand ich schon mal ganz schön. Also Chaos zum Konzept. Hella von Sinnen braucht nur Hella von Sinnen zu schreiben. Und wir wissen alle, wer Hella von Sinnen ist. Maren Kreumann schreibt dann zum Beispiel Kabarettistin und Schauspielerin. Und mit ihr habe ich mich dann auch getroffen, weil ich fand es so ganz schön. Am Anfang werden alle 5 gefragt, über wen habt ihr zuerst gelacht? Und alle sagen, ja, es war doch meine Mutter oder Großmutter. Und genauso war es auch bei Maren Kreumann.
Das ist der nächste Mensch. Und wenn der lustig ist oder einer der nächsten Menschen, wenn dieser Mensch lustig ist, ist das einfach eine Prägung. Und es ist auch gar nicht eine berufliche Prägung, sondern es ist ein erstes Lustgefühl, dass sie was gemacht hat, wo man lachen musste. Und das war toll. Und da habe ich gemerkt, das ist was Schönes, wenn man lustig sein kann und die anderen müssen einem über einen lachen.
Welchen Erkenntniswert nimmst du denn mit?
Welchen Erkenntniswert ich mitnehme, also da können wir jetzt noch mal lange ausholen. Und zwar finde ich es eben ganz toll, dass durch diese Frauen sich das Lachen befreit hat in Deutschland, dass das Lachen anarchisch werden konnte, dass das Lachen zur Katharsis werden konnte. Und ich finde das einfach super interessant, was diese Frauen auch für Kämpfe hatten. Also das erzählt dann eben Maren Kreumann auch. Also das Wichtigste war für sie, dass sie erstmal auch die Autorinnenschaft übernommen hat, dass sie angefangen haben, selbst ihre Gags zu schreiben. Und sie hat das dann mal gemacht fürs deutsche Fernsehen, Nachschlag nach den Tagesthemen. Und sie hat sich als nachdenkliche Frau am Schreibtisch gezeigt, gleichzeitig aber auch natürlich Gags eingebaut. Und das kam sehr kurios an.
Oder eine Gemüseverkäuferin oder eine Klofrau, irgendwas Witziges. Aber am Schreibtisch eine Frau, haben sie nicht verstanden, was ich an diesem Schreibtisch mache. So, das war dann wurscht. Ich habe ja meine Sachen gemacht, meine Texte. Aber es war völlig klar, dass das als unpassend empfunden wurde. Und das war immerhin schon 1994.
Ja, und natürlich sieht man dann in dem Film auch nochmal Maren Kreumanns genialen Auftritt, wie sie sich über die Bindenwerbung mit der blauen Tinte lustig macht und das alles ad absurdum führt. Aber sie erzählt auch immer wieder, dass es für alle 4, 5 wirklich Kämpfe waren, auch als Hella von Sinnen und sie dann öffentlich ihr Coming-out hatten, wie das auch nochmal einen Karriereknick gerade bei Hella von Sinnen reingeführt hat. Und dass es immer wieder Versuche gab, eben von Männern Frauen in bestimmte Rollen zu pressen.
Dann kam einmal ein Sketch, da sollte ich die Karikatur einer Feministin spielen. Also eine Feministin, die kommt und sagt, ich habe hier ein Reagenzglas, da ist Sperma drin, wir brauchen keine Männer mehr. Also so ein was ganz Vordergründiges. Und ich sollte auch noch mit Maren angeredet werden in diesem Sketch. Und dann habe ich gesagt, nee, das spiele ich nicht. Gerade besonders, weil es ja ich als Maren sein sollte, ich sollte da gebrandmarkt werden als vordergründige, ziemlich doofe, dogmatische Feministin.
Ja, also man erlebt diesen Kampf live noch mal mit. Man sieht auch, dass der Kampf vielleicht noch lange nicht zu Ende ausgefochten ist. Und man bekommt aber mit, dass diese fünf Frauen eben auch ein Vorbild für Leute wie jetzt Entertainerinnen wie Anke Engelke oder Caroline Kebekus sind. Also es ist eine wunderbare, unterhaltsame Hommage, die auch wirklich ans Eingemachte geht.
Was haben wir gelacht? Ein Film über Frauen im Unterhaltungsfernsehen der 90er und 2000er Jahre von Isabel Schneider und Eva Müller. Anke Lewicke hat darüber berichtet oder den Film eingeordnet, wie man so schön sagt. Und ich danke dir und genau, ins Kino gehen. Vor ein paar Wochen hat Steven Spielberg mit Disclosure Day seinen neuesten Alien-Blockbuster ins Kino gebracht und wieder mal gezeigt, kaum jemand beherrscht das große Hollywood-Spektakel so sicher wie er. Mit Der Weiße Hai, E.T., Schindlers Liste und natürlich Indiana Jones hat Spielberg fast 6 Jahrzehnte einen Kultklassiker nach dem anderen gedreht und damit mitgeprägt, wie wir heute das Blockbuster-Kino sehen. Jetzt, kurz vor seinem 80. Geburtstag, kommt Spielbergs Lebensgeschichte als Graphic Novel auf den Büchermarkt. Gezeichnet und erzählt hat sie der französische Künstler Amazing Amezian. Der kennt sich mit Kinolegenden bestens aus, hat bereits Graphic-Novel-Biografien über Quentin Tarantino, Martin Scorsese und Francis Ford Coppola veröffentlicht. Wie nähert er sich also dem Leben und Werk von Steven Spielberg? Darüber spreche ich jetzt mit dem Filmkritiker Patrick Wilinski. Hallo Patrick.
Hallo, hallo.
Amazing Amezian. Sian kennt das Terrain des Kino ziemlich gut. Tarantino, Scorsese, Coppola, alle diese großen Regisseure hat er ja schon in Comicform erzählt. Wie geht er denn jetzt Steven Spielberg an? Was ist die Idee hinter dieser Graphic Novel?
Er hat, wie ich finde, einen klugen Einstieg gewählt, weil Spielberg erstmal gar nicht auftaucht. Wir sehen eine Anekdote quasi. Harrison Ford 2016 bei einer Gala für den Filmkomponisten John Williams. Er tritt ans Mikrofon und während er zum Mikrofon geht, ertönt die Indiana-Titel-Jones-Melodie. Und Ford ist dann irgendwie wütend und sagt, diese verdammte Melodie, die verfolgt mich überall hin. Und das ist so ein schöner Hollywood-Moment, weil er zeigt, das, was Spielberg ist, das ist er vielleicht gar nicht selber. Das ist seine Arbeit. Das ist dieser Kult, den er geschaffen hat. Und von dieser Episode geht Amazon dann wirklich chronologisch vor, immer so in Dekaden, lässt dann auch Spielberg selbst erzählen, in so langen, ja fast tagebuchartigen Monologen. Es sind seltener so klassische Panels und Sprechblasen, die man aus Graphic Novels vielleicht kennt. Und dabei lernt man viel, was man kennt, aber auch viel Neues. Zum Beispiel diese sehr berührende Episode, wie ich fand, wie Spielberg als kleines Kind die Zahlen gelernt hat durch einen Holocaust-Überlebenden bei der jüdischen Großmutter mit einem Blick auf diese eintätowierte Häftlingsnummer. Also das zeigt eben auch, woher er kommt, aus was für einer Familie er kommt und wie das immer seine Filme prägt, das macht dieses Leben dieses großen Regisseurs plötzlich, wie ich finde, sehr nahbar.
Er steht ja seit fast 6 Jahrzehnten im Rampenlicht und trotzdem wirkt sein Leben erstaunlich skandalfrei. Da gibt es keine großen Abstürze, keine Drogenexzesse, keine Mythen des zerstörten Genies. Ich glaube auch nur eine Scheidung, wenn ich mich richtig informiere. Taugt so jemand denn als Comicfigur? So ohne Fehl und Tadel?
Das habe ich mich auch immer gefragt. Und natürlich ist die Antwort so bedingt natürlich, weil man darauf wartet, auf diese Kanten, auf diese Ecken. Es gibt hier eben kein Little Italy oder die Kirche und die Drogenprobleme von Scorsese. Was auch dadurch fehlt, ist so eine psychologische Annäherung. Auch die Frauengeschichten, die Kinder, die Ehefrauen, das spielt hier keine Rolle. Was diese Graphic Novel aber betont, und das ist sicherlich auch nicht uninteressant, ist Freundschaft. Freundschaft als etwas, was sein Leben prägt. Vor allem Freundschaft zwischen Spielberg, Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas und Francis Ford Coppola, also die sogenannte Movie Brad Generation, die ersten, die in Amerika überhaupt an einer Universität Film studiert haben und dann gemeinsam das Hollywood-Kino der 70er und 80er Jahre geprägt haben wie keine zweite Generation. Und ich finde, man sieht an dieser Graphic Novel schön, wie die anderen wild, radikal und edgy sind, die Produzenten immer auf die Palme bringen. Und Spielberg ist da der Fleißige, der Beständige, auch der Zuverlässige, was die Produzenten sehr, sehr toll fanden. Und dadurch wird er der erste wirklich erfolgreiche Regisseur unter ihnen. Es gibt da, wie gesagt, keine menschlichen Abstürze, aber es zeigt ja auch, was für ein Arbeiter er ist in diesem System von Hollywood. Und das ist ja auch letztendlich etwas, was diese Biografie auszeichnet.
Nur einen James Bond durfte er bis jetzt noch nicht machen. Ja. Habe ich gerade neulich gelesen, dass er sich da immer ins Spiel gebracht hat und es bis jetzt nie geklappt hat. Bei einem Werk wie dem von Steven Spielberg muss Amezian natürlich auswählen, von Der Weiße Hai bis Schindlers Liste, von Abenteuerkino bis Geschichtsdrama. Welche Schwerpunkte setzt er denn?
Ja, ich finde es interessant, dass die Graphic Novel immer dann am stärksten ist, wenn es um die Highlights geht, um das, was man wirklich kennt, also Der Weiße Hai, wie dann diskutiert wird, wie soll er gebaut werden, wir können ihn nicht zu früh zeigen, wir haben nicht das Geld dazu, permanent diesen Hai zu zeigen. Oder bei Die unheimliche Begegnung der dritten Art von 1977, da gönnt sich die Graphic Novel wirklich viel Zeit, um diese chaotische Entstehungsgeschichte zusammenzufassen. Das ist fast so wie eine Novel in der Novel. Und das Schöne ist, dass dabei auch so ein bisschen etabliert wird, dieses Bild von dem ewigen Kind Steven Spielberg. Ja, da probiert sich die Novel mal an einer Deutung, wie er seine Erfahrung als Scheidungskind hineinfließen lässt in die Entstehung von E.T. zum Beispiel. Und dann natürlich dieses verrückte Jahr 1993, das muss man sich vorstellen. Er dreht nämlich quasi gleichzeitig Jurassic Park und Schindlers Liste. Und was das mit ihm macht als Menschen, das arbeitet diese Graphic Novel wirklich extrem gut heraus. Also ich würde sagen, es ist schon eher so Partywissen, was hier produziert wird. Aber ehrlich gesagt, das ist wunderbar kurzweilig und auch sehr, sehr unterhaltsam.
Er hat ja einen sehr eigenen visuellen Stil, also Amesian. Was macht er daraus bei Spielberg? Wie sieht die Graphic Novel aus?
Ja, sehr munter, sehr farbig gehalten, sehr abwechslungsreich. Ich finde auch manchmal zu abwechslungsreich. Also manchmal, wenn man Indiana Jones sieht, wie der Film entsteht, dann tauchen so Pac-Man-Figuren auf. Ja, das ist sehr witzig, weil es so mit den 80er Jahren, mit dem Stil von damals so gut korrespondiert. Oder wenn es um die Verfilmung von Tim und Struppi geht, da bekommen die Passagen so hellblaue Bilder. Man muss sofort an diesen Linie-Claire-Stil von Hergé, den Erfinder von Tim und Struppi, denken. Das sind so Momente, die mich extrem überzeugt haben, auch vom Handwerk dieses Zeichners. Das macht die Novel aber sehr unruhig wiederum. Also so viele Bilder, wo man so durchrast, wie durch einen Film. Manchmal hätte ich mir ein komplexeres Bild vielleicht gewünscht, an dem man auch mal vielleicht verweibt und nicht weiter umblättern muss.
Ist das also die Hommage, die Spielberg so richtig verdient hat?
Ja, eigentlich schon, auch zum Geburtstag. Ich finde es halt schade, dass es keine Quellenangaben im ganzen Buch gibt. Da weiß man nicht, ist das wirklich so passiert? Hat er sich das ausgedacht? Aber irgendwie passt das auch zu Spielberg, nicht wahr? Also auch jemand, der sagt, es könnte alles wahr sein. Die Aliens sind unter uns, die Dinosaurier sind um die Ecke. Warum nicht? Für eine wunderbare Sommerlektüre für Kinofans taugt das allemal.
Wir sprachen über Steven Spielberg, die Graphic Novel Biografie von Amazing Amesian. Erschienen ist der Band im Splitter Verlag, 192 Seiten, kostet 35 Euro. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik von aus einem Spielberg-Film, nämlich natürlich von John Williams, immer alles von John Williams, nämlich das Titelthema aus Jurassic Park. Danke dir. Tja, und das
sehr
können,
gerne.
Tschüss. Genau, und das können wir jetzt leider nämlich nicht spielen, weil es sich nicht abspielen lässt. Jetzt müssen Sie sich einfach im Kopf vorstellen. Stellen Sie sich vor, wie die Dinosaurier kommen und Sie hören die Musik. Ja, vielleicht in der nächsten Sendung.
Du gräbst tief in die Erde, um vor dir Verborgenes zu entdecken. Du baust Elektronenmikroskope, um das Kleine für dein Auge sichtbar zu machen. Und du siehst Kreaturen, die wie von einem anderen Planeten wirken. Kennst du das wahre Ausmaß deiner Welt? Wie ist diese Welt, die du für selbstverständlich hältst, entstanden?
Genau, das ist eine Frage. Sie haben sie wahrscheinlich erkannt, die Katharina Thalbach uns, den KinozuschauerInnen dieses Films, stellt natürlich und sich ein bisschen auch. Begeben wir uns auf eine Zeitreise, die vor 480 Millionen Jahren begonnen hat und erleben wir, wie die Puzzleteile zu einem Ganzen verschmelzen. Das steht unter anderem im Pressetext zu Insekten, Helden im Verborgenen. Und ich freue mich, ich spreche mit dem Regisseur Nepomuk Pfaff. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich, da zu sein.
Das ist sehr gut. Und es klingt auch gut, die Leitung, also alles ganz wunderbar. Ich würde gerne mal ganz vorne anfangen. Wie kam es zu der Verbindung von dir mit diesem Projekt?
Der WWF kam auf uns zu wegen einer Werbung, die wir gedreht haben für Hornbach von Insekten, die Sex haben. also ein ganz anderes Projekt. Und die hatten für ihr Insektenschutzprojekt die Idee, einen Film zu machen und einen längeren Film zu machen. Und so ist das Ganze dann zu uns gekommen.
Okay, also es wurde sozusagen aus einer Idee, aus einem Clip, den ihr gemacht habt als Werbefilm, ein ganz langer Film. Der Film ist ein ganz normaler Langfilm, ein Dokumentarfilm, wir haben schon gesagt, über Insekten. Du kanntest dich, nehme ich mal an, vorher mit Insekten auch nicht wirklich aus, oder? Was hat dich daran fasziniert?
Nee, gar nicht. Also ich bin ein Naturfreund und hatte vorher schon überlegt, eine Doku über Pilze zu machen. Und dann kam mir das ganz gelegen. Also ich interessiere mich sehr für Natur und für Insekten, aber ich war absolut kein Fachmann in dem Gebiet. Und wir haben uns dann zusammen mit dem WWF lange damit beschäftigt und Recherche betrieben und ein Konzept ausgearbeitet. Und und jetzt 5 Jahre später ist ein Film draus geworden.
Tada, hat dann doch auch nur 5 Jahre gedauert, dazu gleich nochmal mehr. Der Film, also er erzählt auf vielen Ebenen natürlich Insekten, aber er zeigt halt auch immer deren Lebensraum und er zeigt es auch anhand von, ich würde jetzt mal fast sagen, 3 Figuren, nämlich einer Hummel, einer Furchenbiene und einer Waldameise, Hugo, Bianca und Amelie. Warum habt ihr das gewählt, also diese 3 Protagonistinnen sozusagen in das Zentrum des Films zu stellen?
Ja, die haben ja sogar Namen bekommen.
Genau, Hugo, Bianca und Amelie, genau.
Genau, absolut. Und wir wollen so ein bisschen da das Eis brechen zwischen dem Zuschauer und den Insekten. Also das Wort Insekten ist ja manchmal auch schon so ein bisschen negativ besetzt. Und wir wollen einfach zeigen, diese große Geschichte, die sich über mehrere hunderte Millionen Jahre abgespielt hat, wie sie unsere Landschaft geformt haben, das wollen wir erzählen an einzelnen kleinen persönlichen Geschichten, um das einfach ein bisschen erlebbarer zu machen für den Zuschauer. Und so kann man ein bisschen besser eintauchen in den Mikrokosmos.
Es ist, würde ich sagen, und du kannst mir zustimmen oder nicht, eine Mischung zwischen Natur und Spielfilm. Kann man das so sagen?
Ja, ein bisschen schon. Es hat schon ein bisschen Spielfilm-Elemente. Also zum Beispiel die BBC-Dokus, die haben das ja auch immer gemacht. Mit Löwen dann zum Beispiel. Und da ist das aber sehr viel leichter. Oder ich sag mal, wir hatten es dann schon ein bisschen schwerer, das bei Insekten zu machen, weil man dann natürlich sehr, sehr viel näher ran muss und man auch das Gesicht gar nicht so gut erkennt bei Insekten. Also das waren dann so ein bisschen andere Herausforderungen.
Ja, an Löwen sollte man auch nicht so nah rangehen, aber also ich verstehe natürlich, was du meinst. Also ihr seid sehr viel natürlich unter anderem auch auf dem Boden. Also zum Beispiel, wenn man mal Amelie rausgreift, also die Waldameise. Ich habe mich gefragt, also der Film hat spektakuläre Bilder, ja, also viel auch in Slow-Mo und man sieht, man kommt den Tieren wirklich sehr nah. Also man sieht so ganz kleinteilig die Haare zum Beispiel auf einem Falter und so. Also das ist, finde ich, sehr, sehr faszinierend und nimmt einem so ein bisschen auch den, ich will es nicht sagen Ekel, das ist zu viel gesagt, ja, aber das Unbehagen, was man ja doch oft hat, wenn man mit das Wort Insekten erstmal hört. Also bei Bienen habe ich das nicht und bei Ameisen auch nicht, aber bei anderen dann vielleicht schon. Ich frage mich aber, wie habt ihr das denn gedreht? Also wenn man mal so ein Beispiel rausnimmt, ja, also man sieht die Waldameise sozusagen einen Blumenstängel lang krabbeln. Nun kann man Tiere dressieren, Waldameisen wahrscheinlich nicht. Wie macht man sowas?
Ja, da mussten wir natürlich so ein bisschen in die Trickkiste greifen. Und wir haben da verschiedene Techniken verwendet. Also wir haben einen Teil draußen in der Natur gedreht und uns da auch teilweise dann eine kleine Studioumgebung gebaut. Und man hat ja dann auch Makroobjektive und teils mit ganz langem Rüssel. Die sehen dann auch ganz verrückt aus. Dann plant man im Grunde wie beim normalen Spielfilm auch, aber auch teils bei Dokus, die bestimmten Bilder, die man braucht und versucht, die dann zu bekommen. Und wir hatten dann unseren Animal Wrangler und Producer, der dann teils mit einer ganz weichen Pinzette auch die Ameisen an den Ast gesetzt hat, sodass sie dann, so wie man sich das gewünscht hat, von links nach rechts durchs Bild laufen, um diese Geschichte zu erzählen.
Okay, der Animal Angler sozusagen, also der Angler ist ja der im Film, der den Ton normalerweise macht, indem er das Mikrofon sozusagen über drüber hält, dass man es nicht im Bild hat. Und der hat in diesem Fall dann die Ameisen hingesetzt. Aber es war ziemlich aufwendig, oder?
Ja, es war aufwendig, aber es hatte eben auch den Vorteil, dadurch, dass die Insekten so klein sind, konnten wir das umsetzen. Wir hatten ja ein sehr, sehr kleines Budget und was man dann eben nicht braucht, sind große Licht-LKWs und Riesenteams und noch ein Catering und sonst was, sondern wir haben das im Grunde zu dritt gemacht und dann reicht auch eine Schreibtischlampe als Riesenflutlicht und ein Knäckebrot als Fleck, um so ein bisschen Licht wegzunehmen. Also das war wiederum so die andere Seite, dass das einfach für uns einfach machbar war überhaupt.
Also man lernt ausgesprochen viel in diesem Film. Es gibt spektakuläre Bilder und es gibt eine Katharina Thalbach, die einen mit ihrer sehr markanten Stimme weniger als Off-Stimme durch den Film führt, als den Film tatsächlich erzählt. Insekten, Helden im Verborgenen. Vielen Dank, Nepomuk Pfaff, und viel Erfolg mit dem Film im Kino. Danke dir.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
In den 1980er Jahren war die in der Schweiz geborene Lea Poole die erste Regisseurin im Berlinale-Wettbewerb, die sich einer lesbischen Protagonistin widmete. 40 Jahre später gehört sie nicht zuletzt in ihrer Wahlheimat Kanada immer noch zu den wichtigsten Stimmen des Queer-Cinema. Nun kommt der neue Film We'll Find Happiness in die deutschen Kinos. Die Geschichte zweier junger Einwanderer, die in Quebec um ihr Aufenthaltsrecht genauso kämpfen müssen wie um ihre Liebe. Mein Kollege Patrick Heidmann hat den Film gesehen. Hallo Patrick.
Hallo.
Wovon genau erzählt denn We'll Find Happiness?
Ja, im Grunde erzählt der Film tatsächlich also die Liebesgeschichte dieser zweier jungen migrantischen Männer in Kanada. Doch anfangen tut er erstmal im Iran. Da sehen wir die Hochzeit des jungen Chemikers Reza mit einer Frau. Aber auch, wie er gleich in der Hochzeitsnacht heimlich seinen Geliebten trifft. Und dann werden die beiden erwischt. Reza muss fliehen und auf der Flucht über Europa Richtung Kanada lernt er Saad aus Marokko kennen. Der hat sich einen neuen Namen verpasst und die Fingerkuppen verbrannt, damit es vielleicht mit der Einwanderung in Kanada etwas leichter fällt. Und da sind die beiden am Anfang auch sehr glücklich. Doch dann wird Rezas Asylantrag abgelehnt. Er soll abgeschoben werden und versteckt sich in einer Kirche, während Saar zu helfen versucht und deswegen eine Affäre mit dem schwulen Pressesprecher der Einwanderungsministerin beginnt. Und natürlich darf auch nicht auffliegen, dass er eigentlich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eingereist ist und selbst nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung hat. Es ist also relativ viel los und diese Liebe steht unter keinem glücklichen Stern.
Im Titel We'll Find Happiness schwingt ja Hoffnung mit. Ist die berechtigt?
Ich will natürlich nicht verraten, wie die Geschichte ausgeht, aber ich sag's mal so, die Hoffnung aufs Glücklichsein, auf ein besseres Leben und darauf, einen Menschen zu lieben, den man lieben will, das ist zumindest das, was diese beiden Männer weitermachen lässt und durchhalten lässt. Denn irgendwie das Glück eines Tages nicht zu finden, ist für die gar keine Option. Aber der Film zeigt dann natürlich auch, dass das Glück in diesem weltweiten System der Einwanderungspolitik und angesichts der enormen humanitären Krisen auf unserer Welt leider doch ein sehr kostbares und vor allem individuelles Gut ist. Da gibt es natürlich hier und da Menschen, die helfen und die auch mal richtige Entscheidungen treffen. Aber das System als solches, so wie es im Moment zumindest ist, scheint nicht darauf ausgerichtet zu sein, Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, irgendwie zu einem Minimum von Glück zu verhelfen.
Dass eine 75-jährige lesbische Regisseurin die Geschichte zweier junger schwuler Migranten erzählt, ist ja nicht unbedingt die Regel. Welchen Blick hat sie denn auf ihre Protagonisten?
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass Poole mit ihrem Drehbuchautor einen Mann an ihrer Seite hat, der ebenfalls ein großer Name in Sachen queerer Geschichten ist. Michel-Marc Bouchard, der hat Theaterstücke geschrieben wie Sag nicht, wer du bist. Das hat Xavier Dolan zum Beispiel mal verfilmt. Und der ist seinerseits auch schon Ende 60. Und diese beiden Urgesteine, nenne ich es jetzt mal, die haben einen Film gemacht, der ist schon ein bisschen konventionell in seiner Erzählung, aber zum Glück gar nicht altbacken. Ich war zum Beispiel wirklich sehr erfreut, dass die Körperlichkeit der Männer, also der Sex, der wird nicht einfach verschämt ausgeblendet, sondern ist schon auch ein zentraler Bestandteil der Geschichte. Und ich fand auch sehr überzeugend, dass diese Geschichte nicht chronologisch erzählt wird. Da gibt es immer wieder Rückblenden und Erinnerungen. Und so verzahnen sich da die Freiheit, die Kanada verspricht, auf der einen Seite und untrennbar daneben eben das Trauma der Flucht. Wobei man dann vielleicht auch sagen muss, diese Fluchterlebnisse, diese schrecklichen Dinge, die diese Männer erleben, die hat man anderswo vielleicht schon ein bisschen wuchtiger, ein bisschen eindringlicher gesehen.
Mhm. Um vielleicht jetzt mal noch ein bisschen allgemeiner auf das queere Weltkino unserer Zeit zu blicken, kannst du dir so einen Film wie We Find Happiness auch aus Deutschland vorstellen?
Ja und nein, würde ich sagen. Interessanterweise gab es vor allzu langer Zeit einen deutschen Film, der durchaus ähnlich war in seinen Themen zumindest. Clandestine von Angelina Macaroni. Das ist auch eine queere Regisseurin, die sich mit einem geflüchteten Nordafrikaner und westlicher Einwanderungspolitik beschäftigt hat. Und natürlich haben wir hierzulande auch gestandene lesbische Filmemacherinnen. Ulrike Ottinger ist zum Beispiel noch viel länger dabei als Lea Poole. Die macht allerdings ganz anderes Kino, wenn ich an ihren nächsten Film Die Blutgräfin denke. Und insgesamt muss ich aber sagen, wenn ich die letzten Jahre mir so angucke, queere Geschichten sind bei uns im Kino wirklich rar. Und deutlich rarer gesät als anderswo. Ob das nun daran liegt, dass sie irgendwie nicht finanziert und gefördert werden oder ob vielleicht auch weniger Interesse seitens der Filmschaffenden besteht, ja, das ist natürlich die entscheidende Frage. Womöglich bedingt da auch das eine das andere. Aber wenn ich mir so angucke, was ich in den letzten paar Jahren für wirklich tolle LGBTQ-Filme gesehen habe, aus Frankreich, aus Spanien, aus Belgien, natürlich auch aus dem englischsprachigen Sprachraum, dann wünsche ich mir schon, dass sich die deutsche Filmbranche so ein bisschen in Sachen Queerness da nochmal eine Scheibe abschneidet.
We'll Find Happiness von Lea Poole ist auch im Kino natürlich zu sehen. Mein Kollege Patrick Heidmann hat den Film gesehen. Danke dir. Tschüss.
Danke, tschüss. Tschüss.
Die Kinematografien Tschechiens und der Slowakei zählen seit langem zu den prägendsten Filmkulturen Europas und sind doch im deutschsprachigen Raum weiterhin erstaunlich wenig bekannt. Dem wird jetzt abgeholfen und zwar mit der Filmreihe In weiter Ferne so nah. Bis Mitte Dezember laufen im Zeughauskino und im Kino Krokodil über 60 Filme und bei mir im Studio ist jetzt einer der Organisatoren, Ralf Euhe. Guten Tag, hallo Ralf.
Ja, hallo Lena. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, natürlich. Du bist ja quasi nur so auf Zwischenhalt hier, ne? Also so quasi von der S-Bahn oder vom Auto hier rübergelaufen, denn du gehst rüber nach Babelsberg zu den Proben vom Filmorchester Babelsberg, denn es gibt heute einen Film mit Musikbegleitung. Ja. Was ist denn das für ein Film und was machen die Musiker da, außer natürlich Musik?
Also es ist nicht ganz zum Filmorchester Babelsberg, die beiden, die wir heute Abend zu Gast haben, weil wir haben nicht so viel Platz im Zeughauskino für das gesamte Orchester. Aber nicht nur wegen Platz haben wir uns zwei ausgeguckt, die Brüder Selke, die viel Filmmusik machen auch und die als Keys auftreten, die unter dem Label ihre Musik machen, elektronische Kammermusik aus dem Plattenbau. Und den Film, den wir zeigen, der heißt, ich werde es jetzt nicht auf Tschechisch versuchen, der heißt, oder der hat auch den tschechischen Titel Sherlock Holmes 2 und den internationalen Titel The Kidnapping of Fuchs the Banker. Und das ist eine turbulente Verwechslungskomödie. Und die beiden Brüder werden eben tolle Musik dazu machen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen was gehört. Sie haben eine Platte gemacht, das heißt Stimmen in Prag. Darüber bin ich auf Sie gekommen. Und ich bin aufgeregt, neugierig und voller Vorfreude.
Das klingt auf jeden Fall erstmal sehr gut. Du hast gerade den Titel von dem tschechischen Film gesagt. Das klingt also nach so einer klassischen Heist-Geschichte, oder?
Und ja, das ist es auch.
Okay.
Ja. Wobei das Wort, glaube ich, damals noch nicht so existiert hat, aber das ist eine klassische Heist-Geschichte mit Anni Ondra, Karel Lamatsch, also ein deutsch-tschechisches Paar vor der Kamera und auch eine deutsch-tschechische Produktion, weil in der Zeit war eben so die Filmindustrien wie in Wien, Berlin und Prag ganz dolle miteinander verknüpft. Und das ist eine der Anliegen, die wir haben, also einfach diese Phasen des tschechischen und slowakischen Films außerhalb der neuen Welle einfach auch ein bisschen mehr ins Licht zu rücken.
Wie viele Filme, ich habe schon gesagt, 60 Filme werden davon gezeigt. Wie viele sind davon tschechisch und wie viele sind davon slowakisch?
Na, wir werden jetzt nicht irgendwie so die Paritätslatte irgendwie so anlegen, aber Slowakei ist eindeutig das kleinere Filmland, von daher sind es weniger Filme. Aber wir sind schon sehr bemüht, also diese Besonderheit dieser Kinematografie auch auf den Radar zu bringen, weil es gab schon öfter solche Vorhaben und immer hieß es dann eigentlich eine Retrospektive des tschechischen Films oder des tschechoslowakischen Films und irgendwie sind die Slowaken immer hinten runtergefallen, was sie ein bisschen geärgert hat, was sie aber auch mit Humor also genommen haben und dem wollten wir eigentlich entgegenwirken, weil die slowakische Kinematografie ist verwandt mit der tschechischen, aber allein die Sprachen sind ja zwar verwandt, aber sehr unterschiedlich. Und das spiegelt sich in den Filmen wieder. Also die slowakischen Filme sind einfach sehr viel, wie soll ich sagen, gröber, beziehungsweise deftiger, beziehungsweise härter einfach auch. Und von daher, jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet. Also ich denke mal, zwei Drittel, ein Drittel wird das sein, so im Endeffekt von der Verteilung her.
Ich muss gestehen, ich kenne mich tatsächlich jetzt auch nicht gut aus dem tschechischen Kino, aber dann doch tatsächlich mehr. Also da fallen einem ja so Namen ein wie Miloš Forman, Jerzy Menzel, dann fällt einem natürlich das berühmte Studio ein, Varandorf natürlich. Und gerade ist ja das Filmfestival zu Ende gegangen in Karlovy
Vary.
Genau. Also reiches Kino und wahrscheinlich sagen jetzt alle ganz viele zu Hause, und da war doch noch was mit den tschechischen Märchenfilmen, über die wollen wir jetzt nicht reden.
Drei Haselnüsse.
Genau, über die drei Haselnüsse und viele und vor allem die Serien. Ich bin ja, muss ich gestehen, ein Kind. Ich kenne ja diese ganzen tschechisch-deutschen Serien mit dem WDR, ne? Lucy, der Schrecken der Straße und die Märchenbraut und so. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Welche Rolle spielen denn die Filme, du hast es ja schon gesagt, von der neuen Welle in der Retrospektive, also in der Einordnung von den ganzen Filmen, die er zeigt?
Also ich muss vielleicht anders anfangen. Wir haben am Anfang wirklich gedacht, die neue Welle ist so bekannt, wir lassen die aus, was natürlich eine blöde Idee ist, worauf wir dann auch schnell gekommen sind. Und ich habe dann irgendwann in der Vorbereitung den Feuerwehrball nochmal wieder gesehen und war irgendwie hellauf begeistert und haben gesagt, wir können, das geht gar nicht, die auszulassen. Also wir haben die blöde Idee dann Gott sei Dank verworfen, aber wir wollten einfach aus diesem Fundus der neuen Welle eher unbekanntere Filme zeigen, von denen es einfach ganz tolle gibt, also Keiner wird lachen, den wir vergangenes Wochenende gezeigt haben, so auch. Ich glaube, es sind viele Filme dabei, die glaube ich wenige oder vielleicht auch gar keine, ich stapel jetzt mal ein bisschen hoch, gar niemand, die hier in Deutschland kennt, die es aber wert sind, kennengelernt zu werden und einfach zur Kenntnis genommen zu werden. Und unser Anliegen war, einerseits zu überraschen, aber uns immer wieder selber zu überraschen, und hatten mit dem Nationalen Filmarchiv in Prag und auch mit dem Filmarchiv in Bratislava einfach wirklich traumhafte Partner, die uns immer wieder mit Tipps zugeworfen haben, denen wir dann nachgegangen sind, manche verworfen haben, manche aber auch dankbar aufgenommen haben. Also einen slowakischen Schlagerfilm, wo ich gar nicht wusste, dass es überhaupt slowakische Schlagerfilme gab. So
man gibt. Lernt nicht aus.
Und es war irgendwie eine reiche, tolle Zeit in der Vorbereitung. Und jetzt ist es losgegangen und die Überraschungen gehen weiter.
In weiter Ferne so nah, so heißt die Reihe mit tschechischen und slowakischen Filmen, die bis Mitte Dezember im Zeughaus-Kino und im Kino Krokodil läuft. Über 60 Filme. Wir haben ja schon gesprochen mit Ralf Euer. Wir reden weiter mit Ralf Euer. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr geht durch die Geschichte, ihr wandert durch die Geschichte. Was ist der früheste Film und was ist der neueste Film, den ihr zeigt?
Wir sind gerade noch dabei, die zweite Hälfte des Programms zusammenzustellen. Von daher kann es sein, dass was ich jetzt sage, nicht ganz stimmt. Der Film heute ist nach jetzigem Stand zumindest der älteste, 1923. Wir haben einen noch im Visier von 1921, der heißt Das vergiftete Licht. Das ist so eine wüste Verschwörungsgeschichte mit vergifteten Lightbulbs, die dann Leute hypnotisieren und so weiter. Also eine wunderbar triviale Grusel- und Verfolgungsgeschichte.
Nach welchen Kriterien habt ihr die Filme denn ausgewählt? Also es kann ja nicht nur euer persönliches Gefallen gewesen sein.
Nein. Ich finde, das ist ganz falsch, das sowas so zu machen auch. Also man hat ja verschiedene Möglichkeiten, es anzugehen. Einerseits das Chronologische, das wäre, glaube ich, die langweiligste. Mhm. Die haben wir deswegen auch ausgelassen. Wir haben dann versucht, also diesen riesigen Fundus einfach so, nachdem wir einen großen Teil gesichtet hatten, wie sortieren wir den? Also genau das Problem, und haben uns dann gedacht, wir nehmen nicht Rücksicht auf Genres, wir nehmen nicht Rücksicht auf Zeiten oder Themen, sondern versuchen uns 8 thematische Schirme aufzuspannen, unter denen wir dann die Filme so wirklich quer durch die Zeiten, also Zeiten heißt quer durch die Produktions Daten, aber auch quer durch die thematischen so Zusammenhänge. Es gibt einen Film von Karel Seemann, das ist der größte tschechische oder einer der ganz großen tschechischen Animationsfilmer, der auch den erfolgreichsten tschechischen Film überhaupt gedreht hat, den Baron Münchhausen. Und der hat einen Film über den Bauernkrieg, über die Bauernkriege gemacht auch. Und der ist zum Beispiel, kommt vor in dem Film, in dem Kapitel oder unter dem Schirm, immer mit denen, die elend sind. Das sind so Überschriften, die wir uns gesucht haben, die einerseits was aussagen, aber andererseits genügend Freiraum lassen und gedanklichen Freiraum für die Zuschauer und Freiraum für uns, welche Filme wir eben unter diesem Schirm dann jeweils versammeln.
Über 60 Filme laufen da ja bis Dezember geht das, also sehr umfangreiche Reihe. Ja. Gibt es denn Gäste auch? Also heute Abend haben wir schon gehört, gibt es musikalische Gäste zumindest. Ja. Aber sind dann auf der Strecke noch Highlights eingebaut?
Ja, das ist unsere dringende Absicht, mit Highlights zu arbeiten auch. Also wir haben, ich mache jetzt einen weiten Vorgriff, wir haben zum Beispiel den slowakischen Autor Michal Worecki, der vor kurzem das Buch Dissident, was so große Aufmerksamkeit hervorgerufen hat, den haben wir zu Gast, weil er nicht nur ein Schriftsteller ist, sondern eben auch ein erklärter Cinephiler. Wir machen eine kleine Publikation, wo zum Beispiel Michal Worecki drin geschrieben hat auch. Wir machen ein kleines Symposium im November, wo es auch Gäste geben wird, wo das so sortiert ist, dass wir sowohl uns um einzelne Themen als auch um einzelne Personen oder um Restaurierungen, also das Nationale Filmarchiv in Prag hat zum Beispiel gerade ein großes Paket von Experimentalfilmen aus den 20er und 30er Jahren zusammengestellt, und dazu werden immer Gäste da sein.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, ins Zeughauskino zu gehen und ins Kino Krokodil. Bis Mitte Dezember laufen dort 60 Filme, über 60 Filme, unter dem Oberschirm sozusagen, in weiter Ferne so nah. Ralf Euer, vielen Dank und viel Erfolg, auf das viele Menschen kommen und schauen.
Ja, Milena, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.